Kunst hat aus meiner Sicht die Möglichkeit, in ein ganz intensives Nachdenken zu bringen, uns auch zu verändern. Das kann natürlich auch durch Literatur geschehen, durch fundamentales Musikerlebnis geschehen, aber dass Kunst uns verändern kann. Und das ist für mich das Besondere an der Kunst.
Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln.
Ein Kunstwerk hängt an der Wand, signiert, dokumentiert und sogar mit Zertifikat. Und doch steht plötzlich die Frage im Raum, ist es auch wirklich echt? Am Kunstmarkt entscheidet dieser Begriff über Vertrauen, Reputation und nicht selten sogar über Millionenbeträge.
Juristisch jedoch ist Echtheit kein Gefühl und kein ästhetisches Urteil, sondern eine Frage von Beweislast, Gewährleistung, Verjährungsfristen und vor allem von Zuständigkeiten.
Denn wer darf eigentlich verbindlich sagen, dass ein Werk authentisch ist? Ein Experte, eine Expertin, ein Werkverzeichnis oder die Kunstschaffenden selbst oder doch am Ende ein Gericht? Die Praxis zeigt, Markt und Recht sprechen nicht immer dieselbe Sprache.
An dieser sensiblen Schnittstelle zwischen Marktmechanik und Rechtsordnung bewegen wir uns in dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen bei Kunstblick, dem Podcast rund ums Sammeln, sagen Sascha Worrich und Andreas Maurer. Wir sprechen in dieser Folge mit Friederike Gräfin von Brühl, Juristin, Kunsthistorikerin und einer der führenden Expertinnen für Kunstrecht.
Im Zentrum unseres Gesprächs steht eine entscheidende Frage für alle Sammlerinnen und Sammler. Was bedeutet Echtheit aus rechtlicher Sicht? Und wie lässt sich nachhaltiges Vertrauen in ein Kunstwerk überhaupt absichern? Natürlich hat sie uns aber auch erzählt, wie sie eigentlich zur Kunst gekommen ist.
Viel Vergnügen!
Ja, also ursprünglich habe ich beide Themen studiert, sowohl Kunstgeschichte als auch Jura. Habe damals immer für diese etwas ungewöhnliche Studienkombination erstaunte Blicke geerntet. Und ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass die Schnittstelle spannend ist. Ja, also im Kunstrecht kommt man mit Kunstwerken in Berührung, die eine komplexe Herkunft mit sich bringen. Also zum Beispiel eine schwierige Zuschreibung oder eine komplizierte Eigentumslage. Und wenn man dann so wie ich jetzt heute als Anwältin praktiziert in einem Land wie Deutschland, dann hat man auch noch die ganze deutsche Geschichte im Gepäck, also mit Nazi-Raubkunst, DDR-Beschlagnahmungen, Kulturgutverlusten in den Weltkriegen und so weiter. Und das ist ein Bereich, der mir wahnsinnig Spaß macht. Ich habe da wirklich meinen Traumberuf gefunden und finde es jeden Tag als Privileg, da tätig zu sein. Und ich arbeite auch mit vielen anderen natürlich Experten, Expertinnen zusammen, zum Beispiel die Provenienzforscherinnen, die dann so kunstdetektivmäßig in den Archiven unterwegs sind. Das macht viel Freude.
Sie sind seit 2008 bei der internationalen Kanzlei K&L Gates, sind Expertin für Kunst- und Urheberrecht. Was sind so die häufigsten Themen, mit der Sie im Rahmen Ihrer Arbeit zu tun haben?
Also es geht einerseits um komplexe Eigentumslagen, andererseits um Echtheitsfragen. Und dann kommen noch so Sonderthemen dazu wie urheberrechtliche Fragen oder Kulturgüterschutzrecht. Also zum Beispiel bestimmte Werke, die aus Raubgrabungen stammen oder illegal importiert oder exportiert sind. So, das ist der Bereich Kulturgüterschutzrecht. Aber das sind so die zentralen Themen. Und abgesehen davon gibt es natürlich auch einfach noch typische Kunstmarktfragen. Das sind dann zum Teil auch einfach Verträge, die verhandelt werden oder Leihverträge.
Wenn man so in Kunstauktionskatalogen oder Verkaufskatalogen blättert, dann stößt man immer wieder auf Begriffe, die vor allem für Laien ja relativ ähnlich klingen. Zuschreibung, Echtheit zum Beispiel. Aber vielleicht können Sie uns ein bisschen erklären, wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen?
Ja, das sind zwei Begriffe, die viel miteinander zu tun haben. Also bei der Echtheit geht es um die Authentizität des Kunstwerks. Also im Sinne der historischen Aufrichtigkeit, ja, dass das Werk der richtigen Person zugeschrieben ist oder der richtigen Epoche. Und die Zuschreibung beschreibt dann den fachlichen Prozess, mit dem man die Echtheit ermittelt. Und diese Zuschreibung erfolgt in der Regel durch Kunstsachverständige. Die erfolgt definitiv nicht durch Menschen wie mich. Also ich arbeite mit dem, was Kunstsachverständige ermittelt haben.
Ist es so, wenn wir uns das in der Praxis vorstellen, wer hat denn da die Deutungshoheit? Also Sie haben schon gemeint, Sie als Anwältin sagen natürlich nichts über die Echtheit des Kunstwerkes, über die Authentizität des Werkes, aber das Thema Echtheit bzw. Authentizität wer hat darüber die Deutungshoheit? Ist es der Künstler selbst zu Lebzeiten? Ist es vielleicht eine Erbengemeinschaft oder ein Werkverzeichnisautor oder eben der Gutachter, wie Sie gerade meinen?
Ja, das ist letztlich bei jedem Künstler, bei jeder Künstlerin anders. Also es gibt klare Spielregeln dazu im Kunstmarkt. Und es gibt im Prinzip für jede bekannte künstlerische Position eine Autorität, die man fragt und der man vertraut. Also wenn Sie einen Chagall verkaufen wollen, dann muss man das Komitee Chagall in Paris fragen. Und wenn das Komitee Chagall das Werk absegnet, dann ist alles in Ordnung. Und bei zeitgenössischer Kunst ist es natürlich meistens der Künstler selbst. Und manchmal gibt es auch bei sehr bekannten Personen gibt es auch Sachverständige oder Galerien, die dann als Ansprechpartner auftreten für den Künstler, für die Künstlerin. Das Interessante ist jetzt, wenn man sich dann vor Gericht streitet, dann gelten diese Autoritätsmechanismen aus dem Markt nicht automatisch, auch dort. Gerichte haben ihre eigenen Beweislastregeln und Beweiserhebungsmechanismen und deswegen fallen die Gerichtspraxis und die Marktwirklichkeit manchmal auseinander. Also es gibt ein sehr drastisches Beispiel aus den 1990er Jahren, da ist ein Urteil in New York ergangen. Da hat ein Gericht ein Mobile von Alexander Calder als echt bestätigt, aber im Prinzip komplett gegen die Autoritäten, denen der Markt vertraute. Und das heißt, die Kläger hatten ein völlig wertloses Urteil in der Hand, mit dem sie in der Praxis nichts anfangen konnten, weil der Alexander Calder Nachlass und auch der entscheidende Experte sagten, nein, das ist einfach kein Calder. Und das Werk war auch mit diesem Gerichtsurteil trotzdem nicht verkäuflich. Ja. Und das geht sogar so weit, dass sogar Gerichte sich schon gegen den Künstler selbst ausgesprochen haben. Also das ist ein Beispiel aus Frankreich, Balthus, der wollte alle Werke, die seiner früheren Ehefrau gehörten, abschreiben lassen. Er mochte sie nicht mehr so gern, glaube ich. Und das Gericht hat dann der Ehefrau Recht gegeben und ihr gesagt, diese Werke sind echt. Also das ist dann ein Urteil, das dann auch im Markt tatsächlich anerkannt wurde.
Das würde auch heißen, wenn ich jetzt beispielsweise, meine Familie besitzt ein Gemälde von Beckmann in zweiter, dritter Generation. Ich habe ein Zertifikat zu diesem Gemälde, beispielsweise von einem Gutachter aus Süddeutschland oder auch aus Italien. Vielleicht findet sich sogar eine Signatur auf dem Gemälde. Am Kunstmarkt kann es durchaus sein, dass es nicht als echt sozusagen akzeptiert wird? Oder wie funktioniert das?
Also das ist alles sehr einzelfallabhängig. Aber jetzt bei Beckmann zum Beispiel gibt es einen Beirat für das Max-Beckmann-Werkverzeichnis. Und solange dieser Beirat das Werk nicht als echt bestätigt hat, wird sich der Kunstmarkt mit dem Werk sehr schwer tun, selbst wenn es gute Gutachten gibt. Ja, es reicht eben nicht. Es gibt zu viele Sachverständige, die unter Umständen widerstreitende Meinungen haben. Es gibt zu viele Fälschungen im Markt. Deswegen der Markt vertraut immer einer bestimmten Person oder so einem speziellen Gremium. Und was dann das Gericht daraus macht, das ist immer noch mal eine andere Frage. Zum Beispiel bei Beckmann gerade einen ganz spannenden Streit über ein Stillleben mit Gladiolen. Das ist vor ein paar Jahren als große Wiederentdeckung gefeiert worden. Ist auch auf einer Auktion in Berlin als Beckmann versteigert worden. Und danach entbrannte ein großer Expertenstreit, der meines Wissens immer noch tobt.
Aber wie kann ich mich als Sammler sozusagen vor so etwas schützen? Beziehungsweise was habe ich als Möglichkeiten? Was steht mir da zur Verfügung?
Also wichtig ist, dass man weiß, auf welches Gutachten und auf welche Gutachter der Markt vertraut und was wirklich im Markt als relevante Meinung anerkannt wird. Also ich habe schon Fälle erlebt als Anwältin, in denen unerfahrene Personen mit Gutachten ankamen, die sie dann zur Beruhigung, die dann zum Erwerb geführt haben und die in Wirklichkeit so für den normalen Kunstmarkt einfach irrelevant waren, weil das nicht von der richtigen Person begutachtet war, das Werk. Und dann, ja, das passiert wirklich nur Personen, die sich nicht so auskennen mit dem Standard. Das ist, an sich ist es nicht so schwer. Also weil, wenn man bei den seriösen Häusern kauft, dann befolgen sie die normalen Spielregeln. Man sollte eben nicht denken, dass man irgendwelche großen Schnäppchen machen kann, die plötzlich nur die Hälfte kosten. Dann muss man sich schon sehr genau angucken, wer da gegutachtet hat und so.
Ich habe auch das Gefühl, am Kunstmarkt, umso mehr Dokumente einem Kunstwerk oder zu einem Kunstwerk vorgelegt werden, umso umstrittener ist das Werk irgendwie auch.
Ja, also wenn ein Werk 5 Gutachten mit sich bringt, dann sollte man gleich sehr hellhörig werden.
Nun kann es immer wieder auch passieren, dass die Echtheit von einem Kunstwerk nachträglich sozusagen aberkannt wird, beziehungsweise eben in Frage gestellt wird. Sie hatten es vorhin schon kurz erwähnt, eben dieser Expertenstreit bei Beckmann. Was kann ich da als Sammler tun, beziehungsweise habe ich da Möglichkeiten auch gegenüber dem Auktionshaus?
Ja, klar. Also das ist immer so der typische Fall, der dann bei uns anwaltlich landet. Wir müssen dann immer erstmal prüfen, welches Recht anwendbar ist, welche Ansprüche es gibt, welche davon schon verjährt sind und so weiter. Also im deutschen Recht haben wir zum Beispiel eine Mangelgewährleistungsfrist von nur 3 Jahren. Das ist relativ wenig. Aber es gibt dann Sonderfälle, zum Beispiel, wenn beim Verkauf auch eine Täuschung stattgefunden hat, dann kann man noch länger, dann kann man anfechten und so. Also da gibt es ganz viele Regeln dazu. Das ist in jedem Land anders. Und das muss man im Einzelfall dann aus dem jeweiligen Land heraus, dessen Recht anwendbar ist, prüfen lassen.
Haben Sie noch einen Tipp für unsere Sammlerinnen und Sammler? Das heißt, wenn jetzt jemand geneigt ist, ein Kunstwerk zu kaufen, sei es in einer Kunstgalerie, in einem Handel oder eben auch in einem Auktionshaus, worauf sollte man unbedingt achten?
Für mich ist der Schlüssel zum Glücklichsein mit einem Kunstwerk und zum nachhaltigen Erwerb von Kunst tatsächlich die Provenienz, also die Herkunft des Kunstwerks. Wasserdichte Provenienz, die über alle Zweifel erhaben ist. Sowas gibt's und das hilft. Und es gibt sowohl im Primärmarkt als auch im Sekundärmarkt. Also im Primärmarkt, wenn die Kunst direkt bei der Galerie kaufen, die mit dem jeweiligen Künstler, der jeweiligen Künstlerin arbeitet, dann können Sie sich sehr sicher sein, dass das alles in Ordnung ist. Und wenn Sie im Sekundärmarkt unterwegs sind, dann müssen Sie sich genau angucken, wie die Provenienzkette ist.
Aber was kann ich da als Privatsammler oder Sammlerin zum Beispiel tun? Wo kann ich da nachsehen? Gibt es bestimmte Quellen oder gibt es bestimmte Daten, wo man da nachsehen kann vielleicht?
Also man schaut sich einfach an, was angegeben ist. Also aus der Quelle, aus der man das Werk erwirbt. Zum Beispiel im Auktionskatalog steht dann eine Liste, woher das Werk kommt. Also richtig eine aufgeschlüsselte Provenienz. Und dann kann man hingehen und das gegenprüfen. Also wenn zum Beispiel ein historischer Galeriekatalog genannt ist, in dem das Werk abgebildet sein soll, dann kann man diesen Galeriekatalog in den Archiven nachschauen lassen. Und dafür gibt es natürlich auch dann Ansprechpartner, die sich auskennen mit solchen Provenienzrecherchen. Das kann man, also ab und zu findet das auch statt. Das erleben wir, dass dann ein Werk erstmal gekauft wurde und danach dann nochmal eingehend die Provenienz geprüft wird. Viele Kunsthändler, die aus der Auktion kaufen, prüfen das auch standardmäßig erstmal sehr detailliert nochmal gegen, ob diese Angaben im Auktionskatalog überhaupt stimmen. Die beruhen nämlich oft einfach nur auf dem, was einliefererseits angegeben wurde.
Diese Experten, um die es geht, bei der Authentizität. Das heißt, Personen oder Gremien, die für den jeweiligen Künstler zuständig sind, gibt es dort gewisse Quellen, beziehungsweise wie findet man die? Angenommen, ich habe jetzt ein Bild eben von nicht Max Beckmann, sondern von mir aus Paul Klee. Ich finde nicht heraus, wer dort der richtige Ansprechpartner ist.
Also am besten fragt man jemanden, der sich in dem jeweiligen Marktsegment gut auskennt. Und das kann jemand aus dem Handel sein, aus dem Auktionshaus sein. Also die meisten Personen, die mit Klee handeln, wissen dann auch sehr genau, wen man fragt. Also bei Klee ist es meines Wissens das Zentrum Paul Klee in Bern. Die haben jedenfalls einige Jahre lang Gutachten erstellt. Ob sie das jetzt noch machen, da bin ich mir nicht 100% sicher. Aber für all diese Künstler gibt es immer Ansprechpartner.
Wenn Sie jetzt so zurückblicken, Sie sind seit über 18 Jahren im Bereich Kunstrecht tätig, beziehungsweise haben mit Fällen zu tun, auch die das Urheberrecht betreffen. Also was hat diese Arbeit in dieser Zeit mit Ihnen vielleicht gemacht als Anwältin, beziehungsweise auch als interessierte Kunstliebhaberin?
Diese Jahre der Beschäftigung mit der Herkunftsgeschichte von Kunst hat mich sensibilisiert auf viele Fragen, wie, woher kommen Kunstwerke, was verlässlich ist die Dokumentation zu Kunstwerken. Ich bin da natürlich auch sehr viel vorsichtiger geworden. Viele verlassen sich immer auf die Angaben, mit denen ein Kunstwerk einem übermittelt wird. Das ist oft sehr viel komplizierter, als man so denkt. Bei mir landen natürlich auch die Fälle, die kompliziert sind und bei denen irgendetwas nicht stimmt. Daneben gibt es natürlich auch die Teile des Markts, in denen die Sachen einfach ganz verlässlich laufen. Aber es gibt immer wieder Ausreißer. Und unabhängig von all dem gibt es natürlich auch mich immer noch als ganz normale Kunstbetrachterin. Und ich habe immer schon mich gerne mit Kunst befasst und habe das immer als sehr wichtiges Element in meinem Leben empfunden. Insofern, für mich ist es wirklich ein Privileg, mich mit diesen Fragen beschäftigen zu dürfen.
Friederike Gräfin von Brühl, Juristin, Kunsthistorikerin und Expertin für Kunstrecht, war unsere heutige Gesprächspartnerin in dieser Folge von Kunstblick.
Und für euch als Takeaway sozusagen, wer Kunst nachhaltig erwerben möchte, sollte sich nicht allein auf Gutachten verlassen, sondern vor allem die Provenienz sorgfältig prüfen. Im Primärmarkt ebenso wie im Sekundärmarkt. Eine lückenlose Herkunftsgeschichte ist ein zentraler Bestandteil des Werkes selbst.
Wie immer gilt, wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und oder lasst uns auf Social Media gern ein Like da. Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagen Andreas Maurer und Sascha Worrich.